Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Das Bundeskartellamt hat eine Befragung der Amazon-Online-Händler begonnen. Facebook möchte sich umbenennen. Tesla hat möglicherweise bei seinen Solarziegeln geschummelt. E-Sports ist weiter auf dem Vormarsch. Und Spotify und Shopify kooperieren. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Matthias Ockenfels. Er ist von Speedinvest. Er ist ja zum wiederholten Male hier zu Gast. Und wir haben über die nun offizielle Runde von Gorillas gesprochen, ziemlich ausführlich, haben da ja ein paar coole Insights, finde ich, nochmal ein paar coole Gedanken ausgetauscht und haben dann aber auch über angrenzende Themen gesprochen, unter anderem ein sehr spannendes Lieferunternehmen aus Paris und dann auch nochmal so einen kleinen Blick auf den Logistikmarkt geworfen, denn auch da gab es eine große Finanzierungsrunde. Also ein sehr, sehr spannendes Gespräch, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel, die heute leider etwas erkältet ist, das werdet ihr gleich hören. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Wir begrüßen Jens Giesberg, Co-Founder und CEO von 10x DNA Capital Partners. Das ist der Fonds von Frank Thelen, beziehungsweise aus dem Freigeist-Universum, der Aktienfonds, den nun auch alle zeichnen können. Und ja, da haben wir ziemlich ausführlich gesprochen. Ist ein ziemlich interessantes Gespräch geworden, finde ich, weil wir sowas hier auch noch nie besprochen haben. Und deswegen gab es natürlich viele, viele Fragen. Unter anderem natürlich, warum wagt sich denn überhaupt ein VC in die Welt der, ja, der börsennotierten Fonds? Und da hat Jens wirklich sehr, sehr bereitwillig viele, viele Fragen beantwortet, war sehr geduldig und ja, ist irgendwie sehr, sehr spannend. Das kommt dann also um 13 Uhr und um 16 Uhr geht's weiter mit Andreas Dunsch, dem CEO und Co-Founder von FlyNex. Und das ist ein Unternehmen aus dem Drohnenbereich. Die haben gerade eine 6 Millionen Euro Runde abgeschlossen. Unter anderem mit dem HTGF, aber auch noch anderen spannenden Investoren, unter anderem auch Steel Capital, da ist also ein Corporate VC eingestiegen. Und ja, das ist wirklich ein tolles Unternehmen. Man verfolgt die Vision, wie man Daten gewinnen kann aus Drohnenflügen und die dann hinterher eben ja sinnvoll verwerten kann. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, auch ein sehr, sehr spannender Markt und von daher lohnt es sich auch um 16 Uhr hier nochmal reinzuschalten. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Anna Dressel und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Insider Daily. Nachrichten.
I have a question for you, sir.
Bundeskartellamt befragt Online-Händler zu Amazon. Im Rahmen eines seit Mai 2021 laufenden Verfahrens gegen Amazon befragt das Bundeskartellamt mehr als 400 Online-Händler, die als Drittanbieter auf dem Amazon-Marktplatz tätig sind. Die in den Produktkategorien Fashion und Accessoires, Elektronik und Computer und Spielzeug und Babywaren aktiven Händler sollen Informationen zur Marktstellung des Amazon-Marktplatzes liefern und dabei auch eine Einschätzung zur Bedeutung des Marketplace für den Zugang zu Einzelhandelsmärkten klären. Dabei will das Kartellamt eruieren, ob Amazon eine, Zitat, überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zukommt.
What do you want for Christmas, little boy?
Hermes stellt sich erneut auf Rekordmengen bis Weihnachten ein. Der Versanddienstleister Hermes rechnet mit einer starken Zunahme der Zustellungen im kommenden Weihnachtsgeschäft. Laut interner Prognosen erwarte man in den Monaten Oktober bis Dezember diesen Jahres ein Aufkommen von 137 Millionen Paketen und Päckchen, was einer Steigerung von 9% entspreche. Um das erhöhte Aufkommen bewältigen zu können, kommen zusätzliches Personal und mehr Fahrzeuge zum Einsatz.
You can't just flip a switch and become someone else.
Facebook will sich umbenennen. Das weltgrößte soziale Netzwerk Facebook will sich offensichtlich umbenennen. Medienberichten zufolge plane Unternehmenschef Mark Zuckerberg, den neuen Markennamen auf der jährlichen Connect-Konferenz am 28. Oktober zu enthüllen. Das Unternehmen wolle damit den Imagewandel vorantreiben und weniger als soziales Netzwerk wahrgenommen werden. Vielmehr will es sich als Metaverse-Unternehmen positionieren. Ob die anhaltende Kritik am Unternehmen oder die Tatsache, dass die Plattform Facebook im Vergleich zu den beiden Tochterunternehmen Instagram und WhatsApp möglicherweise an Bedeutung verliert, auch ein Grund für die Umbenennung sind, ist nicht bekannt. Facebook könnte damit den gleichen Weg gehen, den Google vor einigen Jahren mit der Einführung der Holdingmarke Alphabet gegangen ist. Hat Tesla beim Solardach geschwindelt? In seiner Produktpräsentation hat Tesla bis vor kurzem damit geworben, dass seine Solarschindeln robuster und damit dreimal haltbarer seien als konventionelle Dachschindeln. Dieser Hinweis wurde von der Website entfernt sowie aus dem Werbevideo, in dem Tesla die Robustheit der Schindeln beweisen wollte. Warum die Behauptung entfernt wurde, hat Tesla bislang nicht mitgeteilt. Marktbeobachter werten dies als mögliche Vorsichtsmaßnahme gegenüber einer drohenden Sammelklage. Die Solardachschindeln von Tesla sind mit gehärtetem Glas überzogen und produzieren mit einem Photovoltaikmodul Strom, durch das verbunden mit einer Tesla Powerwall wiederum ein Elektroauto geladen werden kann.
Choose Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram and a thousand other ways to spew your bile across people you never met.
Ein Drittel der Siebenjährigen im Social Web. Zwar nutzen ein Drittel der 7- und 9-Jährigen und fast die Hälfte aller 10- bis 12-Jährigen in den USA soziale Medien, aber nur jedes sechste Elternteil bringt digitalen Kinderschutz zum Einsatz. Außerdem meinen 2 von 5 Erziehungsberechtigten, dass ihnen die Überwachung der digitalen Aktivitäten ihrer Kinder zu zeitaufwendig ist, wie Forscherinnen und Forscher der University of Michigan in einer Umfrage mit rund 1.000 Eltern ermittelt haben. Studienautorin Sarah Clark empfiehlt das Sperren diverser Seiten mittels Passwörtern, Zeitbegrenzungen sowie kindersichere Apps, wie zum Beispiel jene für kindermodifizierten Anwendungen von Facebook und TikTok. Des Weiteren sollten Eltern ein Auge auf Inhalte haben, die ihre Kinder konsumieren und die Menschen kennen, mit denen sie kommunizieren. E-Sport weiter auf dem Vormarsch. E-Sport, der sportliche Wettkampf mit Computerspielen, ist laut einer Umfrage von Deloitte und ISFE E-Sports so gefragt wie noch nie. Befragt wurden 20.000 Konsumenten und knapp 70 Branchenexperten. Ein großer Katalysator für die Popularität war unter anderem die Corona-Pandemie. So hat sich die Reichweite in Deutschland seitdem mehr als verdoppelt. Mittlerweile sind auf Turnieren Preisgelder und Zuschauerzahlen im siebenstelligen Bereich. Mit Blick auf die Altersgruppe sind Millennials zwischen 26 und 40 Jahren am meisten vertreten und damit vor der jüngeren Generation Sie. Mit 50% sind Shooter das beliebteste Spiel, gefolgt von Sportsimulationen und Racing Games. Noch schafft es die Branche nicht, die Beliebtheit von E-Sport entsprechend in nachhaltige Umsätze zu übersetzen, da die meistgenutzten Streaming-Plattformen Twitch und YouTube Gaming sind.
This time it's in a good cause.
WWF verkauft bedrohte Tierarten als NFTs. Die Tierschutzorganisation WWF will gemeinsam mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern NFTs von bedrohten Tierarten verkaufen. Hiermit möchte die Organisation auf die brisante Lage einiger besonders stark vom Aussterben bedrohter Tiere aufmerksam machen. Dazu gehören beispielsweise die Wakita-Wale, von denen es nur noch 22 lebende Tiere geben soll. Der Tiger gehört mit 3.890 gezählten freilebenden Tieren ebenfalls zu dieser Gruppe. Die 10 Künstlerinnen und Künstler erstellen 10 Kunstwerke, die wiederum von 10 Tieren inspiriert worden sind. Die Kunstwerke sind dann so oft als NFT verfügbar, wie es die jeweilige Tierart in der Natur noch zu finden gibt. Ab dem 2. November um 14 Uhr können die Kunstwerke gekauft werden. Die Erlöse aus dem Projekt Non-Fungible Animals sollen für den Schutz der betroffenen Tiere gespendet werden.
Let's cooperate.
Hören und shoppen. Spotify kooperiert mit Shopify. Die E-Commerce- und Omnichannel-Plattform Shopify kooperiert künftig mit dem schwedischen Streaming-Dienst Spotify. Fortan sollen Künstler über Spotify neben der eigenen Musik oder den eigenen Podcasts auch Merchandise und weitere Produkte anbieten können. Laut einer Pressemitteilung soll damit die Creator Economy unterstützt werden. Roman Zenner, Omnichannel-Experte bei Shopify, sagt, Tausende von Künstlern haben sich bereits für Shopify als Vertriebsplattform entschieden und jetzt bringen wir Fans und Musiker mit der Spotify-Anbindung noch näher zusammen. Über den Spotify-Kanal von Shopify können sich nun neue und bestehende Creator dafür anmelden. Erstmals künstliches Kerosin produziert. Das auf Kohlenstoffumwandlung spezialisierte Unternehmen 12 hat in einer Kooperation mit der US Air Force die erste Ladung künstliches Kerosin erzeugt. Der neue, vermeintlich saubere Kraftstoff wird dabei mittels CO2-Elektrolyse gewonnen und soll angeblich über den gesamten Lebenszyklus hinweg nahezu emissionsfrei sein, was im Vergleich zu herkömmlichen fossilem Treibstoff eine CO2-Reduktion von rund 90% bedeuten könnte. Der künstliche Treibstoff von 12 ist bereits zertifiziert und ab sofort verfügbar.
I need a beer.
Tesla will sich eigene Biermarken sichern. Nachdem der Autobauer Tesla bereits seinen eigenen Tesla Tequila auf den Markt gebracht hatte, folgt im nächsten Schritt möglicherweise ein eigenes Bier. Diese Pläne hatte Tesla-Chef Elon Musk auf dem Volksfest in Grünheide angekündigt und scheint seinem Scherz nun Taten folgen zu lassen. Wie das Nachrichtenportal Golem berichtet, hat sich Tesla in den USA die Rechte an den Begriffen Giga Beer und Giga Bier schützen lassen und diese laut Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes am 16. Oktober 2021 auch in Deutschland angemeldet.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Im Rahmen der Bieterschlacht um den E-Commerce-Anbieter Zooplus haben Vorstand und Aufsichtsrat von Zooplus ihren Aktionären nun empfohlen, das Übernahmeangebot von Hellmann und Friedmann anzunehmen. Die konkurrierende finanziell gleichwertige Offerte von EQT sei zwar fair, angemessen und attraktiv, aber offensichtlich nicht hoch genug. Georg Kofler wird sich nach der millionenschweren Übernahme des Konsumgüterunternehmens seines Die Höhle der Löwen-Kollegen Ralf Dümmel allem Anschein nach aus der Vox-Sendung sukzessive zurückziehen. Grund hierfür scheinen Interessenskonflikte zu sein, die die Akquisition von DS mit sich bringt. Laut Kofler können sich die beiden Investoren künftig in den Folgen abwechseln. Netflix gab zur Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals einen weiteren Einblick in den Erfolg von Squid Game. Rund 142 Millionen Haushalte weltweit haben die koreanischsprachige Serie gestreamt. Das macht Squid Game zur meistgesehenen neuen Serie in der Geschichte von Netflix. Neues Rekordhoch. Bitcoin steigt erstmals auf über $65.000. Nur wenige Minuten später knackte er die Marke von $66.000. Die bisherige Höchstmarke von rund $64.800 ist damit nach ungefähr einem halben Jahr gefallen. Sie war am 14. April erreicht worden, dem Tag des Börsengangs der US-Kryptobörse Coinbase. Im Zuge hauseigener Ermittlungen hat der Spieleanbieter Blizzard 20 Mitarbeiter entlassen und weitere 20 abgemahnt. Zugleich kündigte das Unternehmen in einem Brief an die Belegschaft an, das Ethik- und Compliance-Team aufzustocken. Damit reagiert das Unternehmen auf die Vorwürfe des kalifornischen Department of Fair Employment and Housing, das systematische Diskriminierungs- und Missbrauchsvorwürfe festgestellt hatte, woraufhin es zu Demonstrationen und Protesten gekommen war. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 21. Oktober. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Also, ich freue mich, Matthias Ockenfels ist mal wieder hier, General Partner Marketplaces und Consumer bei Speed Invest. Hallo Matthias.
Hallo, schön, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, es freut mich auch wirklich sehr und die Themen, die wir besprechen, die passen, glaube ich, richtig gut zu euch, ne?
Ja, absolut. Deshalb, glaube ich, haben wir heute einen guten Tag erwischt.
Erzähl doch mal, bevor wir in die Themen reingehen, erzähl doch mal zwei, drei Sätze zu euch.
Klar, Speed Invest, wir fokussieren uns auf Pre-Seed-Seed-Investments in Europa. In der Regel der erste Investor an Bord. Wir haben eigentlich 6 Fokusbereiche, wo wir dedizierte Teams haben. Und ich kümmere mich eben um den Bereich Marketplaces und Consumer, wo wir 8 Leute haben, die überall in Europa Pre-Seed-Deals machen.
Und jetzt dann mal rein in die Themen. Man hat so das Gefühl in der Startup-Welt, die Finanzierungsrunden, da zumindest bei den Großen, gibt es jetzt immer so eine Welle von Gerüchten schon vorweg. Ne? Das heißt, es war jetzt nicht mehr die große News, weil es irgendwie klar war, aber jetzt ist es offiziell Gorillas, da gab es die große Runde. Ne?
Ja, ganz genau. Eigentlich, wie du schon richtig gesagt hast, das war ja schon ein paar Wochen wahrscheinlich sogar im Markt und da haben sich die Gerüchte sehr hartnäckig gehalten. Und für mich jetzt insofern auch keine große Überraschung mehr, aber ist natürlich dann doch interessanter, mehr zu erfahren über was zum Beispiel die Konditionen waren und wer da am Ende des Tages sozusagen mit dabei war.
Total, ja. Und vielleicht, also lass uns mal mit den Konditionen anfangen und vielleicht auch die Rolle von Delivery Hero muss man, glaube ich, mal einmal gesondert noch betrachten, weil die ja jetzt plötzlich so fast als, wenn man jetzt mal guckt, was sie auch mit Deliveroo machen, so als M&A oder Private Equity Unternehmen fast unterwegs sind, ne?
Ja, absolut. Das erinnert mich so ein bisschen fast an das, was einer der Investoren in Delivery Hero macht, nämlich Naspers, die ja auch selber weltweit Minority und Majority Stakes in Internetunternehmen und vor allen Dingen auch Online-Marktplätze, Online-Plattformen erwerben, sowohl in Private- als auch Public-Markets. Und Delivery Hero scheint das so ein bisschen inspiriert davon zu sein und das halt in ihren Bereich zu machen. Und sind da ja, da hatte, glaube ich, auch der Niklas sich öfters zu geäußert, auch auf den sozialen Kanälen, weil er, glaube ich, da auch teilweise ein bisschen Kritik von den Public Markets dafür bekommt, soweit ich das verstehe. Und er hat sich dann so ein bisschen gerechtfertigt, warum er das macht und warum es aus der Sicht von Delivery Hero Sinn macht.
Ja, ich kenne jetzt Niklas Östberg zu wenig und ich habe das auch nicht so richtig verfolgt, aber man muss schon sagen, was er da geleistet hat bei Delivery Hero, macht ihn, glaube ich, erstmal recht unangreifbar. Ne?
Also dieses Thema beeindruckend.
Wahnsinn,
absolut.
Ja. Ne? Also, ja. Und selbst wenn er jetzt mal daneben greifen sollte, jetzt vielleicht hier, wir reden über, glaube ich, 235 Millionen, hatte ich, glaube ich, gesehen, ne, die sie investiert haben. Das tut natürlich dann weh, wenn das mal nicht klappen sollte, aber das ist ja auch auf keinen Fall verlorenes Geld. Zur Not wird es halt vielleicht eine Downround mal irgendwann geben oder so, ne?
Ich glaube, im Großen und Ganzen tut das jetzt auch einem Delivery Hero nicht so doll weh, ehrlich gesagt. Ja, und ich glaube, für die ist natürlich aus zweierlei Hinsicht interessant. Einmal natürlich strategisch. Auf der anderen Seite können die das natürlich auch als, ich sage das mal, reines Finanzinvestment so ein bisschen betrachten. Und wenn das dann noch andere gibt, die nach ihnen investieren und das sozusagen sich an den Public Markets, sollte es irgendwann mal einen Exit für Gorillas geben, der halt eben nicht strategischer Natur ist, sich gut entwickeln, dann freuen die sich auch. Ja, also ich glaube, das ist eigentlich so, da kann man sehr gut zweigleisig fahren aus deren Sicht.
Also ist im Prinzip Gorillas für Delivery Hero das, was Bitcoin für Tesla ist.
Ja, so ein bisschen, genau.
Genau, und wir haben jetzt gerade schon gesagt, also 235 Millionen und die Bewertung dadurch, also dafür haben sie 8% der Anteile bekommen. Und die
genau,
Bewertung,
also ich glaube, Bewertung reden wir hier, glaube ich, so Größenordnung 2,5 Milliarden, wenn ich mich da richtig entsinne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das im Vergleich zu der letzten Bewertung steht. Ja? Also da war jetzt nichts Konkretes mehr dazu da, ob das jetzt sozusagen eine Flat Round ist, wie man so sagt, oder ob das sogar vielleicht eine Down Round war. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber dazu gibt es das wissen halt nur die da investiert sind.
Also ich bin zu schlecht, das nachzurechnen, aber ich habe jetzt mal bei der Tagesschau geguckt, die hatten das aufgeschlüsselt und die sprachen von der 3 Millionen Dollar Bewertung, 2,5 Milliarden Euro.
Sorry, genau, 2,5 Milliarden Euro, ja.
Genau, richtig. Und das wäre dann auf jeden Fall mehr als beim letzten Mal. Ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf, ich glaube, da waren es rund 2 Milliarden.
Genau, aber es ist jetzt auch nicht die massive Wertsteigerung von einer Runde zur nächsten, wobei man natürlich auch berücksichtigen muss, dass die sich schon in Bewertungssphären bewegen, da gelten vielleicht auch so übliche Ansätze wie Verdoppler, Verdreifacher von Runde zu Runde nicht gezwungen.
Und man muss, glaube ich, die Zeitachse auch sehen, ne? Also wir reden ja hier über ein Unternehmen, das gerade mal 1,5 Jahre alt ist.
Ja, es ist absolut beeindruckend und wahrscheinlich eine der am schnellst wachsenden Firmen und die auch am meisten Geld in der kürzesten Zeit eingesammelt haben in Europa, ja, auf jeden Fall.
Die Tagesschau hat andere Zahlen veröffentlicht, was die Lage angeht im Vergleich zu VentureBeat, glaube ich, war das, wo ich noch geschaut hatte. Die einen schreiben 140 Läger hätten sie, die anderen schreiben 180. Also auf jeden Fall irgendwo in dieser Sphäre bewegt sich das und sie hätten in den letzten 6 Monaten 4,5 Millionen Bestellungen ausgeliefert.
basierend auf der Geschwindigkeit machen sie die 30 Läger wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit sowieso. Also von daher ist der Unterschied in den Zahlen wahrscheinlich gar nicht so relevant.
Genau, vielleicht ist die eine Zahl einfach aus dem letzten Monat, ne? Genau.
Genau.
Ja. Aber generell kann man sagen, sehr, sehr beeindruckend, ne?
Absolut. Also und ich glaube auch, gerade auch mit vielleicht den eher etwas negativeren Stimmen, die man so gehört hat, glaube ich, ist es absolut beeindruckend, auch dann gerade im Wettbewerb auch zu Flink, wo es ja auch kürzlich erst Neuigkeiten gab, wo ja auch quasi Stratege mit reingekommen ist, glaube ich, ist das natürlich auch ein sehr starker Wettbewerb und sich da halt zu behaupten und weiter zu performen, ist auf jeden Fall extrem beeindruckend. Und ich glaube, was auch noch spannend ist, vielleicht der Elmar Broscheid ist ja dort als CFO mit reingekommen. Und ich glaube, sein alter Arbeitgeber, wenn ich das richtig gesehen habe, Macquarie, waren ja auch bei der Runde jetzt mit dabei. Das ist vielleicht noch so am Rande, das ist ganz, ganz interessant.
Ja, sie haben mehrere Top-Personalien, ne? Adrian Frenzel, COO, und ich habe mir auch die Dina Fox heißt, die CPO, also Chief People Officer. Eine ganz beeindruckende Karriere, muss ich sagen. Die war ja irgendwie in Nordamerika, hat die das Amazon HR verantwortet für eine Zeit lang, hat dann mehrere Startups, so wie Oscar Health und sowas durchlaufen. Das klang schon, also solche Leute möchte man gerne in einem schnell wachsenden Unternehmen auch neben sich haben, glaube ich. Ne?
Absolut. Und in dem, also dass jemand Besseres als jemand, der Amazon HR gemacht hat, ist wahrscheinlich das Nonplusultra in dem Bereich, gerade in der Logistik.
Genau. Ja, die hat dann, fairnesshalber, hat sie 2,5 Jahre ihr eigenes Unternehmen gegründet, hat da auch, glaube ich, nur 1,1 Millionen eingesammelt. Und das war jetzt, glaube ich, kein Riesenerfolg. Aber du, nichtsdestotrotz, ich glaube, eine ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeit. Was ist denn so dein Tipp, dieser ganze Markt? Wir haben ja jetzt gerade, hast du Flink schon angesprochen, wenn man jetzt mal ein Jahr in die Zukunft spulen würde und wir reden ja jetzt gleich noch über so die nächsten kleinen Trends, Mikrotrends, die da noch entstehen. Was würdest du sagen in einem Jahr, wo stehen wir da mit diesem Markt?
Also wir sind ja selber in dem, sag ich mal, würde einige Parallelen auf gewisse Weise zum Micromobility beziehungsweise Scootermarkt ziehen, auf eine Weise einfach, was die Wettbewerbsintensität betrifft und wie viele Player sich da tummeln. Also da wird es wahrscheinlich schon eine gewisse Art der Konsolidierung geben, die wir auch derzeit schon beobachten, wo es natürlich auch das Geld sich auf die größten Player konzentrieren wird. Ja, was wahrscheinlich für beide, also sowohl Gorillas als auch Flink zutrifft. Aber es gibt ja noch diverse andere Player, auch in anderen europäischen Märkten, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel Geld eingesammelt haben, wo wir auch schon gesehen haben, dass zum Beispiel GoPuff, die aus den USA rübergekommen sind, einige aufgekauft haben in UK. In Frankreich gibt es noch einige Player. Also ich denke, da wird es sich konsolidieren. Wenn jetzt nicht durch M&A, dann einfach natürlicherweise, sprich, die werden einfach kein Geld mehr haben und dann wahrscheinlich das Geschäft einstellen. Wenn ich mir dann ein Gorillas oder ein Flink anschaue, die werden wahrscheinlich auch mehr daran gemessen werden, was sie an ihrer Bottomline machen. Also nicht nur sozusagen Topline-Growth zeigen, sondern halt auch zu zeigen, wie können wir nachhaltig profitables sozusagen Wachstum oder eben nachhaltige Unit Economics eigentlich erzielen. Und das wird wahrscheinlich eine große Herausforderung sein. Das sehen wir ja jetzt schon im Markt. Die Lieferungen dauern teilweise länger, hat sicherlich auch mit dem Lieferaufkommen zu tun, aber auch dadurch, dass sie die halt versuchen zu aggregieren, um einfach bessere Unit Economics zu erzielen. Und das werden sie sicherlich mehr und mehr versuchen, aber auch durch neue Technologien. Also da bin ich persönlich gespannt und weiß auch nicht genau, was das alles sein kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da neue Techniken, neue Technologien auch anwenden, um halt eben genau das zu erreichen.
Wahrscheinlich müssten sie sich auch bei den Ridern was einfallen lassen, ne? Weil das ist ja momentan der am härtesten umkämpfte Bereich, zumindest in so Städten wie Berlin hier. Da siehst du jetzt überall plakatiert in der Stadt Volt, die neue Fahrer suchen und erstmal einen Willkommensbonus zahlen von, glaube ich, 150 Euro oder sowas. Das wird wahrscheinlich noch zunehmen, ne?
Das wird zunehmen und das ist natürlich auch ein rares Gut eigentlich. Insofern sind die Rider eigentlich in einer guten Position und da hat man in der Regel ja auch einen sehr hohen Churn oder Turnaround sozusagen bei denen. Das ist auch naturgemäß, weil das sind ja auch oft Leute, die machen das sozusagen temporär oder als Nebenjob. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen bei dem Modell. Und eine Sache ist sicherlich auch unabhängiger davon zu werden, also sprich vielleicht gar nicht so viele Rider sozusagen haben zu müssen. Also es ist vielleicht noch etwas mehr in die Zukunft gedacht, also sprich autonome Lieferungen oder halt eben die Lieferungen zu aggregieren, zu batchen und darüber halt eben auch einfach effizienter erwirtschaften zu können, weniger Rider, weniger Fahrten zu haben, ja, am Ende des Tages. Ich denke, es wird sicherlich unnatürlich, die auch einfach entsprechend zu behandeln, dass sie natürlich zufrieden sind und bleiben.
Total, ja, und genau, sie ist zufrieden. Also ich bin mal gespannt, weil hinterher dieses Kunden ownen und Kunden behalten, ne, das wird, glaube ich, nochmal eine sehr große Herausforderung. Wir haben ja jetzt hinterher, wenn ich es richtig sehe, wir haben ja Gorillas, dann haben wir
Getir,
die haben wir eben noch gar nicht erwähnt, ne, genau, dann Flink, dann haben wir Joker, die eine riesen Seed-Runde von 100 Millionen damals abgeschlossen haben.
Dann da wird bestimmt auch noch irgendwas kommen, kann ich mir vorstellen, oder noch mehr kommen
genau,
in den nächsten
Wochen. Genau, ne? Und dann DoorDash und dann haben wir eigentlich jetzt noch Foodpanda von Delivery Hero, mal auch nochmal sehen muss, was da passiert. Also man sieht schon, wie viele sich um die gleichen Kunden hinterher auch prügeln. Ne?
Da bin ich mal gespannt, ihr jetzt vor dem Hintergrund des Investments in Gorillas, inwieweit da dann Delivery Hero seine eigenen Pläne weiterverfolgt oder auch nicht, oder in welchen Geografien gegebenenfalls. Ja.
Genau, ich nehme die jetzt hier nicht so wahr, muss ich sagen, aber das ist auch nicht, also da bin ich jetzt auch nicht tief drin. Was ich spannend fand, Exciting Commerce hat geschrieben, Gorillas ist der europäische Marktführer. Das bin ich nicht ganz sicher, ob es stimmt, aber
ich glaube, wenn man sich jetzt Funding anschaut und den sozusagen geografischen Fußabdruck, und ich meine, ich habe jetzt ähnliche Zahlen von keinem anderen bis jetzt gehört, persönlich muss ich ehrlich sagen, aber kann ich mir das schon vorstellen, ja.
Ich hatte jetzt Getir noch in der Pole Position gesehen, aber das kann natürlich auch nicht stimmen.
Ja, dann kommt darauf an, inwieweit man dann welchen Teil man von der Türkei mit zu Europa zählt.
Und du hast eben gerade den Micromobility-Bereich angesprochen. Ich frage dich aber jetzt nicht weiter zu dem möglichen IPO von T-Mobility, ne? Fragen wir dich.
No,
ne? Kannst du wahrscheinlich nicht viel zu sagen, oder?
Ja, genau.
Ja, okay. Du, dann machen wir einfach weiter, weil du hast ja ein entspannendes Unternehmen aus Frankreich mitgebracht. Das ist eigentlich eine super Brücke zu Delivery Hero, glaube ich, ne?
Ja, richtig, genau. À l'enfant. Das ist eine relativ kleine Runde, das ist nur eine 4 Millionen Seed-Runde. Ich fand es aber trotzdem sehr spannend vor dem Hintergrund eben jetzt Delivery Hero und auch Gorillas. Und zwar, das ist eigentlich ein Modell, was sehr stark auf eine bestimmte, sag ich mal, Ethnie zugeschnitten ist. Und zwar Essenslieferungen eben insbesondere von asiatischen Restaurants auch für Asiaten. Oder von asiatischen Lebensmitteln auch insbesondere. Und was ich halt spannend finde in dem gesamten, Lebensmittelbereich, also sei es jetzt Gorillas, aber halt eben auch sowas von Restaurants, also bereits zubereitete Mahlzeiten von Delivery Hero, dass es da, glaube ich, auch zu einer sehr starken sozusagen Segmentierung ja kommen wird und quasi eine Fokussierung auf gewisse Nischen, die halt dann aber wieder auch groß genug sind, um da sozusagen Venture Cases draus zu bauen. Und wenn man sich jetzt, da gibt es eben das Beispiel von Hungry Panda in UK, die haben, glaube ich, zuletzt auch über 70 Millionen Dollar eingesammelt. Da wird sicherlich auch noch mehr Modelle geben, wo es dann eben genau darum geht, für sehr spezielle Zielgruppen, zum Beispiel in Form von Ethnien, ja, denen die Zutaten bzw. das Essen zu liefern, an das sie halt gewohnt sind, auch aus ihren Heimatländern zum Beispiel oder aufgrund ihres Backgrounds.
Nee, bin ich total bei dir, nur zeitgleich, wenn du das erzählst, habe ich mich gerade gefragt, wie viele, weil auch Delivery Hero ist ja noch nicht profitabel oder zumindest nicht overall. Wie viele von den Modellen haben sich denn eigentlich wirklich schon bewiesen? Du hast es ja vorhin auch bei Gorillas schon angeschnitten, dass die sich jetzt quasi beweisen müssen. Wo stehen wir denn da gerade? Gibt es da einen Hebel, den man einfach umschalten muss irgendwann?
Also ich glaube, dass natürlich gibt es auch teilweise Netzwerkeffekte, die sozusagen greifen. Jetzt gerade bei so einem Thema wie à l'enfant, da geht es darum, wie viele Restaurants habe ich, wie viele Kunden habe ich. Dann ist die Frage, wie viele jetzt vielleicht Kunden in dieser speziellen Zielgruppe sozusagen gibt es, aber ich glaube, dass da das sozusagen ein Marktplatzmodell ist, kann man das eigentlich sehr schön wahrscheinlich profitabel drehen, weil man da kein Risiko des Inventars oder Warenrisiko sozusagen nimmt. Das ist natürlich bei einem Gorillas jetzt wieder ein anderes Thema. Da ist es, kommt es sicherlich viel mehr auf Skaleneffekte drauf an, um das sozusagen profitabel zu drehen. Auch ein Delivery Hero könnte ja morgen im Prinzip profitabel sein, müssen da wahrscheinlich dafür ein bisschen Wachstum aufopfern, sozusagen. Aber man hat ja sehr gute Beweise von anderen Modellen, zum Beispiel Just Eat Takeaway und so weiter, die sehr gutes Geld verdienen in den Bereichen, genau das gleiche Modell fahren. Ich glaube, Delivery Hero ist da vielleicht auch noch mehr etwas auf einem Wachstumskurs, in verwandten Märkten, wie jetzt halt zum Beispiel in Gorillas unterwegs oder eben dann auch sowas wie vielleicht à l'enfant in der Zukunft. Und investiert halt da noch deutlich stärker. Ja. Aber ich glaube, die können, wenn sie wollten, können sie profitabel sein. Also für mich steht außer Frage, dass das jetzt das Modell an sich nicht funktionieren würde, sondern das funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut und kann hochprofitabel sein, bei im Fall von Delivery Hero jetzt. Bei Gorillas müssen es, glaube ich, beweisen, bei sowas wie Allofin, das ist dann wieder sehr nah an Delivery Hero dran, das kann ich, glaube ich, kann auch funktionieren. Da ist dann vielleicht eher die Frage, wie groß kann das dann am Ende wirklich sein? Wie viele gibt es denn wirklich, die jetzt genau in diese Zielgruppe passen? Aber man kann das ja auch über unterschiedliche Ethnien hinweg zum Beispiel denken. Ja, das müssen ja nicht nur asiatische Lebensmittel sein, sondern wir haben ja viele unterschiedliche Einwanderungsgruppen in Europa, die vielleicht dann mit dem Essen aus sozusagen ihren Heimatländern versorgt werden wollen. Und wenn man das sozusagen dann über diese einzelnen Kategorien hinweg macht, glaube ich, kann man da auch ein sehr großes Geschäft aufbauen. Also finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, bin ich bei dir. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, wie hoch sowas skalieren kann. Also da müsste man, glaube ich, aber das ist jetzt eine frühe Runde. Ich finde es eine spannende Wette und die macht erstmal, glaube ich, Sinn.
Was interessant ist, da ist zum Beispiel Goodwater drin. Das ist ein sehr großer Fonds aus den USA eigentlich. Die haben, glaube ich, gerade einen sehr großen auch Seed Fund eben investiert. Dadurch werden die wahrscheinlich sich sehr stark auch nach früheren Opportunities umschauen. Aber die waren zum Beispiel auch bei der Tierrunde mit drin. War noch bei Lyft investiert. Das heißt, ich glaube, die kennen auch vielleicht so ein bisschen eben so Operational Excellence-Themen und eben, glaube ich, auch wettbewerbsintensivere Bereiche und sind eben eigentlich aus den USA und haben dann hier dieses französische Startup halt gebackt. Eigentlich ganz, ganz interessant.
Ja, nee, total. Ich hatte neulich gelesen, dass in Indien gerade sich sehr viele Restaurants irgendwie abwenden von den Lieferdiensten. Das fand ich nochmal einen sehr spannenden Trend. Das kann natürlich auch nochmal eine Gefahr sein irgendwann, weil also die Preisschraube, ich kenne jetzt die Zahlen nur so vom Hörensagen, aber ich glaube, bei Lieferando zahlen die ja so um die 30%. Das ist schon pervers, ne?
Muss man natürlich aufpassen, vor allen Dingen, wenn es dann eben Wettbewerb gibt, auf den man gegebenenfalls auch ausweichen kann. Da kann man das natürlich nicht bis zur Unendlichkeit sozusagen weiterdrehen, sondern da gibt es wahrscheinlich irgendwann so einen natürlichen Breaking Point, wo es dann einfach nicht mehr rentabel ist aus der Sicht des Restaurants, absolut.
Du sag mal, dann mit Blick auf die Uhr, du hast ja noch ein drittes Thema mitgebracht. Lass uns das nochmal kurz ansprechen. Das macht total Sinn, glaube ich, oder das ist ganz spannend vor dem Hintergrund auch dessen, was gerade in UK passiert, ne?
Ja, genau. Also Freightflog habe ich mitgebracht. Das ist jetzt, es geht so ein bisschen in die Richtung, ist ja in aller Munde oder haben ja alle von gehört, dass die Lieferkettenprobleme in der UK und zu wenig Trucker und zu wenig Benzin, das ausgeliefert wird. Und Freightflog macht, oder was Freightflog im Prinzip macht, ist, dass sie einzelne Truck-Ladungen aggregieren, also LKW-Ladungen aggregieren zu einem Full-Truck-Load. Es gibt da eben genau diese Unterscheidung zwischen LTL, Less-Than-Truck-Load und FTL, Full-Truck-Load. Und man kann eben diese Less-Than-Truck-Load-Ladungen sozusagen zu einer gesamten Ladung aggregieren und dadurch den gesamten Markt effizienter machen. Das spielt eigentlich in zwei Bereiche ein. Einmal natürlich auch in Nachhaltigkeit, weil man dadurch einfach weniger oder mehr gefüllte LKWs durch die Gegend fahren am Ende des Tages. Aber es spielt halt eben auch ein auf Lieferkettenoptimierung. Und das finde ich persönlich ein ganz spannendes Thema. Die sind jetzt natürlich schon entsprechend weit fortgeschritten, haben, glaube ich, jetzt in der aktuellen Runde, wenn ich mich jetzt nicht täusche, über 500 Millionen, oder nee, Entschuldigung,
215, 200, ja.
Entschuldigung, ja, ja. 215 Millionen Dollar eingesammelt. Aber es sind schon entsprechend weit fortgeschritten. Da ist, glaube ich, Softbank auch mit dabei. Und da gibt es auch noch einige Modelle in anderen Ländern, die, glaube ich, noch etwas früher unterwegs sind. Und das ist ein sehr, sehr spannender Bereich, wo wir auch viel sehen momentan, ja, über eigentlich weltweit.
Das wollte ich gerade fragen, weil das klingt ja auch so ein bisschen nach Sender, ne, vom Modell her. Und trotzdem gibt es da noch Unternehmen, die quasi das Gleiche nochmal beginnen, weil ihr seid ja sehr früh im Markt, ne?
Absolut. Wobei Sender, man muss halt eben differenzieren. Sender ist halt eben das Full-Truckload-Modell, zumindest derzeit. Ob die dann irgendwann auch mal in Less-Than-Truckload, also LTL gehen, wird sich zeigen. Und in dem LTL-Bereich, der hat, glaube ich, so diesem FTL-Bereich ein bisschen hinterhergehinkt und da gibt es jetzt viele, die da nachziehen und da glaube ich, das ist halt ein sehr lokaler Markt am Ende des Tages natürlich, ne? Und von daher, glaube ich, macht das Sinn, da auch dann immer lokale, auf eine Weise lokale Plattformen oder Marktplätze halt eben aufzubauen, die natürlich dann unterschiedliche Länder oder speziell abdecken oder spezielle Routen abdecken.
Als wir hier mal über Forto gesprochen haben, da hat mir, ich glaube, es war der Martin Janicki damals, der erzählt hatte, dass dieser Freight Forwarder Markt, dass der so dermaßen fragmentiert ist, ne? Wie wahrscheinlich kein anderer Markt, ja.
Und dann kommt es auch immer auf die Länder drauf an. Das ist ja, da gibt es ja kleine, ich sag mal, Unternehmen, wo dann, das ist einfach Vater und Sohn, die haben einen LKW, fahren damit. Es ist wirklich so, ja, und fahren damit halt rum und dementsprechend viele davon gibt es halt und die haben auch entsprechend viele Leerfahrten oder halt eben halbleere Fahrten sozusagen und das kann man natürlich entsprechend auffüllen. Ich glaube, da wird sich auch noch mehr tun in dem Bereich.
Genau, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwann in zwei Welten leben. Ne? So die eine voll digitalisierte, weiß nicht, Amazon oder hier Gorillas in 10-Minuten-Delivery-Welt und die andere ist halt irgendwie ein LKW, Vater und Sohn mit einem Papierzettel, die dann irgendwie sich was zurufen. Ne?
Das, absolut.
Ja, also da entstehen schon so zwei Gesellschaften und die wieder zusammenzubringen, ist, glaube ich, auch eine Aufgabe von einer sagen wir mal, zukunftsfähigen Gesellschaft. Ne?
Absolut. 100%. Und ich meine, die Parallelen hier sind eigentlich ziemlich klar. Auch ein Gorillas muss auch bei den kurzen Lieferwegen, die haben, sozusagen möglichst effizient ausliefern und die einzelnen Bestellungen halt eben batchen und dann auf dem besten Wege ausliefern, möglichst wenig Leerfahrten in Anführungszeichen haben. Und das gibt es im Großen hier genauso auch bei LKWs und längerer Strecke.
Cool, Matthias. Also das waren drei tolle Themen, muss ich sagen. Bei Gorillas erst nochmal die tiefe Verbeugung vor der Leistung des Teams oder des Absolut. Gesamten Marktes. Das ist ja wirklich Wahnsinn, auch wenn da immer noch viele Fragezeichen dran sind. Aber ich glaube, das ist ein super spannendes Thema irgendwie. Und hier, wie hießen sie? Allo Femme. Spannend. Mal gucken, ob der Trend anhält, ja. Und dann hier, Flock, da hat man gerade schon an deinen Ausführungen gemerkt, da steckt ihr auch ziemlich tief drin in dem Thema, ne?
Absolut. Und wie gesagt, ich denke, da wird auch noch mehr kommen. Das ist jetzt sind so die größeren Runden, die man aus den USA sieht. Da erwarte ich auf jeden Fall noch mehr auch in anderen Regionen der Welt.
Ja. Super, Matthias. Du, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
Ja, ebenfalls. Vielen Dank. Bis bald.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's für heute Vormittag. Das war Matthias Ockenfels von Speedinvest. Vielen Dank nochmal, Matthias. Ich fand's hochinteressant, muss ich sagen. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, das ist ein Thema, das einfach richtig viel Spaß macht. Und Matthias steckt halt richtig, richtig tief drin im Thema. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht's weiter mit Jens Giersberg. Er ist der Co-Founder und CEO von 10xDNA Capital Partners, der Public Fonds, der börsennotierte Fonds von Frank Thelen und Freigeist. Und bei uns um 16 Uhr zu Gast ist Andreas Dunsch. Er ist der CEO und Co-Founder von Flynex. Und das ist interessant für jeden, der sich für das Thema Daten interessiert oder für das Thema Drohnen. Also, es lohnt sich, nachher wieder reinzuschalten. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Und ansonsten, ja, vielen Dank und auch vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Ihr wisst ja, das freut uns am allermeisten, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählt. Dann hören dir noch mehr Leute und wir werden alle einen Tick schlauer und kriegen mit, was sich in der Welt von morgen tut. Also, vielen, vielen Dank und bis später.
Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.